Ja, ich heiße euch willkommen zu meinem wahrscheinlich nun letzten Teil der Reihe Geheimnisse der Kraft und ich hoffe, das hat euch bisher was gebracht und euch inspiriert. Vieles, wie gesagt, das kennen wir schon, das haben wir gehört, aber wir sind nicht in die Realität durchgedrungen, durchgebrochen von dem, was wir da an Bibelversen kennen, von dem, was wir gepredigt bekommen haben. Wir sind bei den Worten hängen geblieben, aber die Worte reichen nicht, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Dieser Kraft teilhaftig zu werden, darum geht es alles. Ich habe hier im Anhang des Buches Bibelstellen, einige Kraftbibelstellen, auf die ich wenigstens mal auf ein paar eingehen will. Die erste dieser Bibelstellen, Johannes 1, Vers 12, das ist, wie ich euch auch schon gesagt hatte, das erste Wichtige dann im Johannesevangelium. So viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, beziehungsweise die Vollmacht, die Berechtigung, die Ermächtigung, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So. Und wir stellen uns so vor, ja, an seinen Namen glauben, ja, dass wir glauben an den Namen, wir glauben an den Namen Jesu, ja, das ist so die Frage, ob wir wirklich, ob dieser Glaube, den wir haben, wirklich der Glaube ist, von dem die Bibel redet, denn dieser biblische Glaube, er bringt uns in diese Kindschaft, in diese Vollmacht, in dieses Recht hinein. Sodass wir nicht nur glauben, ja, das steht so in der Bibel und das glauben wir, dass das richtig ist, sondern wir werden in die Lage versetzt, in die Erfahrung gebracht, das wirklich zu erleben und den Weg der Kindschaft zu beschreiten. Und tatsächlich haben wir dieses Kindsein, dieses Sohn- und Tochtersein von Gott nicht erlebt, nicht gekannt. Es ist voller Geheimnis, es ist voller Wunder, es ist voller Entdeckungen, es ist voller Seligkeiten, aber auch voller Überwindungen von Hemmnissen und von Hindernissen, von Befürchtungen. Wir haben vieles, vieles auch um unser Herz herum aufgebaut, Schutzmechanismen, um uns zu schützen vor der Verweisung, um uns zu schützen vor ja der Brutalität und Bosheit der Welt und ja jetzt Gott an uns rankommen zu lassen, seine Vaterschaft zu erleben. Vielleicht haben wir die irdische Vaterschaft nicht so positiv erlebt, aber jetzt kommen wir in eine Kindschaft, in eine Beziehung mit einem himmlischen Vater, die ist rein und klar und mächtig und wunderbar. Und das ist das Erste, worum es geht, das erste Recht. Und ich würde sagen, wir müssen alles daran setzen, dieses Recht, diese Berechtigung wirklich wahrzunehmen. Man muss Rechte wahrnehmen, sonst realisieren die sich nicht. Wir können damit kommen zu Gott und sagen, hier ist dieses Recht, das uns erworben ist. Wie erlebe ich das? Wie mache ich das geltend? Wie kann ich durch die Türe dieses Rechts hindurchgehen in die Erfahrung, in den Weg, diese Kindschaft zu realisieren? Immer mehr, immer mehr. Also eine wunderbare Bibelstelle und meiner Meinung nach geht alles damit los, weil wir müssen wieder in die Position kommen, die dem Menschen ursprünglich zugedacht war, Gottes gegenüber zu sein, mit dem Gott alle seine Dinge teilt, wie ein Vater das mit seinen Kindern tut. Die zweite Bibelstelle, Matthäus 22, 29, da heißt es, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, nämlich zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ja, also, das war ein Schlag ins Gesicht der Schriftgelehrten. Wie kann Jesus ihnen, den Schriftgelehrten, die sich also mit den Schriften beschäftigen, Tag und Nacht, wie kann er also sagen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes? Also sehr wichtig, wir können natürlich die Schrift lesen, wir können die Bibel auslegen, so wie wir das uns vorstellen. Das ist aber noch lange nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Und Jesus aber kennt den Vater, er kommt von dem Vater, er kann also die Schrift auslegen, ganz anders wie die Schriftgelehrten. Das hat sie ja auch ganz kirre gemacht, dass Jesus so anders die Worte der Bibel ausgelegt hat wie sie. Manchmal hat man den Eindruck, also die sprechen zwei verschiedene Sprachen, die Pharisäer reden so und Jesus redet so anders. Und doch geht es um das Gleiche. Also da zeigt sich, er weiß, wovon er redet, er kennt den Vater und er kennt die Kraft Gottes. Und die Schriftgelehrten kennen weder den Vater noch die Kraft Gottes. Sie haben eben nur die Schrift. Und da sind sie noch stolz drauf, nur die Schrift, nur die Schrift. Aber das reicht tatsächlich nicht aus. Sola Scriptura reicht nicht aus. Wir brauchen die Begegnung mit Gott selbst, dem Urheber der Schrift, dass er selbst uns die Schrift erklärt. Wir lesen ja, wie Jesus dann auch den Jüngern nach der Auferstehung erscheint, er ihnen, den Emmaus-Jüngern, und er legt ihnen die Schriften aus und es brennt ihnen das Herz. Und sie können noch gar nicht begreifen, dass das Jesus ist, der auferstanden ist und der ihnen die Schrift ganz anders auslegt. Und ihnen alles da drin zeigt, was über ihn geschrieben steht. Und ich meine, auch die Jünger waren Juden. Sie haben auch die Schriften von Kindesbeinen an gehört, waren in der Synagoge. Aber auch sie haben nichts von dem, was da drin steht, verstanden, heißt es. Das ist diese religiöse Gehirnwäsche, dass wir das alles lesen und wir begreifen nichts. Es braucht eine Offenbarung durch den Heiligen Geist. Matthäus 28, 18, natürlich die bekannten Worte. Jesus trat zu ihnen, zu den Jüngern und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und das ist natürlich ungeheuerlich, also wenn das wahr ist, dass Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Ja, wieso haben dann so viele andere Herren haben Macht auf der Erde, und wieso haben so viele, hat die Krankheit noch so viel Macht und der Tod und so, aber die haben gar keine Macht, sondern immer nur so viel Macht, wie wir ihnen zugestehen, wie wir ihnen also erlauben, weil auch wir nicht akzeptieren wollen, dass Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. So, und es geht darum, dass alle Macht und alles zu ihm zurückkehrt und wir lassen ihn das erste und das letzte Wort haben. Aber wenn wir das selber in die Hand nehmen, wenn wir selber hier die Sachen regeln wollen, ja, dann können wir das tun und dabei herauskommt dann, ja, nichts Gutes. Sie erstaunten, Markus 1, 22, sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also hier war Jesus in der Synagoge und die Leute erstaunten über seine Lehre, weil er, wie gesagt, hier mit Vollmacht gelehrt hat. Und die Schriftgelehrten haben nicht mit Vollmacht gelehrt. Und was war die Wirkung dieser Vollmacht? Die Wirkung war, dass die Schrift sich erfüllte. Jesus sagt: Ich bin gekommen, damit die Schrift sich erfüllt. Nicht, dass sie weiter ausgelegt wird, sondern dass sie sich erfüllt. Wir treten ein in eine Phase, in eine Zeit der Erfüllung. Das ist was ganz anderes, als immer weiter auszulegen, immer weiter die Worte auszulegen und irgendwie realisieren sie sich nie. So, Jesus ist aber gekommen, damit die Worte sich alle realisieren. Das ist der Christus. Er ist der Christus. Er ist gekommen, dass die Worte, die Verheißungen sich alle erfüllen. Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes aus der Wüste nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Jesus kehrte in der Kraft des Geistes aus der Wüste zurück und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Also hier sehen wir, dass Jesus hier nicht nur in der Kraft der Schriften, sondern in der Kraft des Geistes kam und sprach und die Synagogen und dann wurden die Kranken geheilt und die Dämonen sind in Unruhe geraten, haben aufgeschrien und Menschen wurden befreit. Also hier wurden die Gottesdienste wirklich zu einem Happening. Da hat man nicht mehr auf die Uhr geguckt, ja hoffentlich ist es bald rum und wir können nach Hause gehen, sondern da war aber was los. Hier fingen an, die Verheißungen der Bibel sich alle zu erfüllen und das war dramatisch und die Leute waren also außer sich, steht geschrieben, sie waren entsetzt, sie waren außer sich, sie waren begeistert, die haben geweint und gejubelt und also ungeheuerlich, was geschehen ist und sie haben erlebt, Gott nimmt sich unser an. Ganz persönlich. Und die Pharisäer, die waren ungehalten. Diese Gottesdienststörungen, also die wollten Jesus dann immer loswerden, rauswerfen. Wenn der schon auftaucht, haben sich gedacht, oh je, das wird heute ein schwieriger Gottesdienst. Wenn da Jesus auftaucht, also der wird wahrscheinlich alles durcheinander werfen. Hat er dann auch immer getan. Und so ist das, wenn die Kraft kommt, sie stört auf einmal macht die irgendwas, was gar nicht in der Vorgabe drin steht und nicht im Pastorenhandbuch und ja und dann werden die Zuständigen und die Theologen also nervös, das darf ja gar nicht sein und sie haben doch alles unter Kontrolle, an ihnen vorbei kann doch nicht einfach Gott machen, was er will. Da geht ja gar nicht, aber genauso kam es und die Leute waren begeistert. Lukas 6, Vers 19, die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Ja, das ist so eine gewaltige Bibelstelle. Was ist das für eine Kraft, die da von Jesus ausgeht und alle heilt? Ist diese Kraft vielleicht heute noch dieselbe? Ist Jesus irgendwie, jetzt hat er diese Kraft verloren oder hat er sie noch? Beteiligt er uns an seiner Kraft, die alle heilt? Also der Missionsbefehl spricht ja ganz dafür, dass auch wir jetzt beteiligt sind an diesem Dienst, die Kranken zu heilen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir überall Krankenhäuser bauen, sondern dass wir tatsächlich den Kranken die Hände auflegen, sie berühren, damit die Kraft von uns zu ihnen geht und sie geheilt werden, die Machtverhältnisse sich umkehren in ihr Gegenteil. Jetzt, sie waren am Untergehen, am Sterben, sie waren krank und jetzt wird dieses genau umgedreht. Und die Kraft Gottes hebt sie wieder auf, dreht die Prozesse um, macht sie wieder gesund, richtet sie wieder auf. Also wenn man das erlebt, dann ist das so eine Erleichterung, eine Befreiung, ein Aufatmen, dass tatsächlich jemand kann sogar auch die Krankheit konfrontieren und er kann die Machtverhältnisse in ihr Gegenteil umdrehen. Also das ist total großartig. Aber sowas kann man nicht kontrollieren, sowas kann man nicht veranstalten. Sowas ereignet sich, das Reich Gottes ereignet sich und es macht es, wie es selber das will. Und wenn wir es anders wollen, dann haben wir eben echt Pech gehabt. Ne? Und das ist immer das Problem, das wir haben. Wir sind geprägt, religiös geprägt und wir wollen die Dinge so handhaben, so erleben, so machen, wie wir das wollen. Und aber das Reich Gottes richtet sich nicht nach uns, sondern uns nach sich. Wer richtet wen? Das muss man sich mal fragen. Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Also allein, wenn das ganze Evangelium nur aus diesem Satz bestehen würde, dann wäre es einzigartig und es würde in seiner Wirkung also weltbewegend sein. Ich habe euch die Macht gegeben, nicht den Schlangen, nicht den Skorpionen. Das sind Bilder für diese bösen Mächte, die also die Menschheit gerne im Griff behalten wollen, dass sie nicht zu Gott umkehrt. Und jetzt heißt es, ich habe euch die Macht gegeben über diese Kräfte und über diese Mächte, die euch kaputt machen, die euch versklaven, die euch ohnmächtig machen, die euch vergiften, die Schlangen, die Skorpione. Und über die ganze Kraft des Feindes, nichts soll euch schaden. Das ist ja sehr superlativ. Die ganze Kraft des Feindes, nichts soll euch schaden. Ja, also wer das geltend macht, wer sich auf diesen Vers einlässt, wer darauf baut, wer das realisiert, ich meine. Und das ist ein Vers. Ein einziger Vers. Natürlich Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Ja, also hier wieder wichtig, wir werden nicht eine noch bessere Theologie und neue Gebote und neue Regeln und neue Satzungen und neue Statuten und neue Hierarchien und also das alles werden wir nicht empfangen, sondern Kraft werden wir empfangen, wenn der Geist auf uns gekommen ist. Und in dieser Kraft werden wir Dinge erleben, die uns zu Zeugen machen. Ein Zeuge ist ja jemand, der etwas erlebt hat, der etwas gesehen, gehört, erfahren hat. Und er kann jetzt davon also sein Zeugnis geben. Er war dabei, er kann bezeugen, was passiert ist. Und genau so sollen wir also jetzt göttliche Dinge erleben und erfahren. Und dann sind wir davon Zeugen. Und das ist was ganz anderes wieder. Es ist einfach was anderes als nur Bibeltexte auszulegen. Und es ist was anderes als nur Traktate zu verteilen. Wir selbst werden das Traktat Gottes. Er schreibt seine Wahrheiten in unser Herz. Wir erleben sein Reich. Und dann sind wir es, die davon zeugen und nicht ein Traktat oder nur eine Schrift. Wobei das nicht immer verkehrt ist. Ich will das nicht im Bausch und Bogen verdammen. Aber heutzutage hat man oft gar nichts anderes mehr wie Schriften, die man dann verteilt und wo man argumentiert für den Glauben. Aber was die Leute überzeugt, ist die Kraft. Apostelgeschichte 10, 38. Hier wird der ganze Dienst von Jesus in einem Satz zusammengefasst. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Tja. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er ist der Gesalbte, er ist der Christus. Gott ist mit ihm, er geht umher, er tut wohl, er heilt alle. Also das ist es, was wir von Jesus erwarten können. Auch in diesem Vers ist nicht die Rede davon, dass Jesus also unentwegt auf unseren Sünden rumreitet und es geht immer nur um unsere Sünden. Nein, es geht um Wohltat, es geht um Heilung und es geht um Kraft, es geht um den Heiligen Geist. Das muss uns einfach immer mal wieder deutlich werden, wie die Betonungen sind in der Bibel. Es geht nicht immer nur um die Sünden und die Vergebung, sondern hier geht es darum, wie die Salbung, wie die Macht und die Kraft Gottes zur Anwendung kommt, um unter anderem alle zu heilen. Und wir alle brauchen Heilung, unentwegt. Und die Ärzte können uns nicht heilen. Wir können das nur selber tun. Die Ärzte können das nur unterstützen. Aber die Kraft der Heilung, die ist nicht in ärztlicher Hand und nicht in chemischen Medikamenten drin. Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Ist das Evangelium, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Also, viele Gläubige schämen sich doch ihres Christseins, ihres Evangeliums, und sie leben das so ein bisschen versteckt und verborgen, und niemand muss das so genau wissen. Sie wollen einfach sich nicht in Frage stellen lassen von ihrer Familie, Freunden, Kollegen. Aber Paulus sagt, ne, also ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist doch Gottes Kraft. Ja, was ist für uns das Evangelium? Ist für dich das Evangelium Gottes Kraft? Zum Heil jedem Glaubenden. Musst du dich fragen, wie verstehst du das Evangelium? Was ist das? Also Paulus hat hier eine klare Antwort, und es geht um Kraft und es geht um Heil für jeden, der sich darauf einlässt. Denn die Glaubenden sind der Bibel nach nicht die, die die Bibelverse für wahr halten, sondern die sich einlassen darauf. Kann es ja nicht oft genug sagen. Römer 15, 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, mit allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also auch ein mächtiges Wort, der Gott der Hoffnung, ein wunderbarer Titel, er erfülle euch mit aller Freude, ihr Lieben. Nicht ein bisschen. Nicht ein wenig, nicht mal hier und da eine stille innere Freude, sondern alle Freude, allen Frieden, überreich sollen wir sein in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also hier müssen wir nochmal uns fragen, ja, das sind Maße, das sind Ausmaße. Halten wir das nur für irgendwie eine blumige Sprache? Und ja, hier hat der Apostel ein bisschen dick aufgetragen, so ein bisschen heftig hier geredet. Aber was ist, wenn es genauso gemeint ist? Dass wir überreich sein könnten. Überreich in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also ich will so jemand sein. Ich habe den Eindruck, ich bin auch erst ein Anfänger in dieser mächtigen Hoffnung, in dieser mächtigen Freude, diesem mächtigen Frieden. Das will ich erleben. Ich hoffe, ihr auch. Epheser 1, 18 bis 21, natürlich sehr, 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 sehr wichtig. Da ist das Gebet des Paulus, wo er betet, dass Gott die Augen unseres Herzens erleuchten möge, dass der Heilige Geist die Augen unseres Herzens erleuchte, damit ihr wisst, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und jede Macht und jede Kraft und jede Herrschaft, jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Mann, was für eine geballte Ladung von Kraft und Herrschaft und Macht und Gewalt und Herrlichkeit. Ja, was wissen wir davon? Hier heißt es, wir brauchen eine Erleuchtung der Augen unseres Herzens, damit wir diese überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, erkennen. Ja, also wir sind beteiligt, wir sind dabei, wir gehören dazu. Wir sollen diese Kraft auch kennen, wir sollen wissen, wie die wirkt, wir sollen das selber erleben. Und das macht das ganze Christsein aus, weil Gott hat diese Kraft in Christus, in dem Gesalbten, zur Wirksamkeit gebracht. Und und jetzt soll das demonstriert werden auf der ganzen Erde, wer diese Macht hat, wem Gott die gegeben hat. Und die Gemeinde sollte eigentlich der Leib Christi sein, der diese Dinge jetzt hier demonstriert. Nicht nur etwas darüber auslegt, sondern es demonstriert. Epheser 6, Vers 10, werdet stark im Herrn in der Macht seiner Stärke. Also ganz klare, das ist ein Ausrufezeichen, das ist wie ein Befehl. Werdet stark im Herrn, seid stark im Herrn in der Macht seiner Stärke. Denn wir haben zu kämpfen mit allen möglichen Weltbeherrschern der Finsternis, mit den Mächten des Bösen auf der Erde haben wir zu tun, legen wir uns an im Namen Jesu, und deswegen sollen wir stark sein, die Waffenrüstung anlegen. Ja, ich meine, viele Christen, habe ich den Eindruck, für die ist das mit dieser Waffenrüstung so was, ja, wie im Kinderbibelunterricht, wo man dann so mit Pappschwertern da kämpft, und dann hat man so die Vorstellung dieses römischen Soldaten, und ja, also heute sehen die Soldaten ja ein bisschen anders aus und die Waffen sind auch ein bisschen anders, und aber wir sind stehen geblieben irgendwie bei den Römern von vor, weiß ich nicht, 2000 Jahren. Ja, also der Heilige Geist hat echt viel zu tun, uns das aufzudecken. Wie ist man heute angesichts dessen, wie es heute ist, stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke? Und was sind heute die Waffen und die Rüstung, die es braucht, um zu bestehen? Ja, man kann sich vorstellen, also allein hier irgendwie mit Bibelverse zitieren, ja, das wird die Feinde, oder es wird in dieser Schlacht, die zu kämpfen ist, da hat man entweder eine Rüstung oder man hat keine. Wenn man keine hat, dann gute Nacht. 1. Korinther 4, Vers 20, die bekannten Worte: Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Es besteht in Kraft. Also das muss man doch auch irgendwie zur Kenntnis nehmen. Es besteht in Kraft. Es ist Kraft. Es ist eine wirkende Kraft. Es ist ein Reich. Es ist eine Königsherrschaft. Es ist die Macht Gottes, die hier wirkt. Das ist das Reich Gottes. Und das besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Ja. Also hier habe ich den Eindruck, das hat die Kirche irgendwie gekonnt, irgendwie übergangen, um jetzt ein Christentum aufzurichten, das eigentlich auch ohne diese Kraft funktioniert, weil diese Kraft ist unberechenbar, diese Kraft ist mächtig, mächtiger wie die ganze Welt. Das kann man einfach in keine Organisation einsperren, das kann man auch nicht veranstalten, Reich Gottes kann man nicht veranstalten. Es veranstaltet etwas mit uns, das kann man sagen, aber da sind die meisten noch nicht angekommen, die wollen das immer noch selber machen. Wir bauen das Reich Gottes, also wenn ich sowas höre, da kann ich mir nur an den Kopf fassen, ja, wir bauen das Reich Gottes, ja, hallo, also was wir alles können, unglaublich, ist ja ein Ding, was wir veranstalten können. 1. Korinther 2, 4 bis 5 auch sehr bekannt, wo Paulus dann sagt: Meine Rede, meine Predigt, sie bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Hier haben wir wieder diese Verdrehung, dass wir heute ist der Glaube der Hörer, der Glaube der Christen dann doch eben, es ist auf den Worten, auf den überredenden Worten, auf den Predigten, auf den Auslegungen, der Exegese, darauf beruht das alles, aber die Erweisung des Geistes und der Kraft, damit unser Glaube auf Gottes Kraft beruht. Also das kommt mir echt sowas von exotisch vor, fern. Also wir haben das überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und würden wir wirklich die Leute in der Gemeinde fragen, also wie ist das? Beruht euer Glaube auf der Kraft Gottes? Ich glaube, da würden viele gar nicht wissen, was sie sagen sollen. Das ist eine seltsame Frage. Ne? Ja, wir gehen doch unser Glaube beruht darauf, dass wir in die Gemeinde gehen und dass wir die Bibel lesen. Und ja, dann lesen wir die Bibel, gehen in die Gemeinde, aber unser Glaube sollte aber eigentlich auf der Kraft Gottes beruhen, wofür man sie ja dann auch erleben muss. 1. Korinther 12, 4 bis 6. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Begabungen, die wir als Geschenk erhalten, doch es ist ein und derselbe Gottes Geist. Es existieren verschiedene Arten von Dienstaufgaben. Es ist doch ein und derselbe Herr. Es gibt die verschiedenartigsten Kraftwirkungen. Doch es ist ein und derselbe Gott, der all dies mit seiner Kraft durchwirkt. Das ist so, das Buch ist eine andere Übersetzung der bekannten Worte. Aber wir sehen da drin nochmal die Betonungen. Es gibt die verschiedenartigsten Kraftwirkungen. Und es ist ein und derselbe Gott, der all dies mit seiner Kraft durchwirkt. Wir können uns vorstellen, die Kraft Gottes ist wie der Strom in der Steckdose. Wir können vieles anschließen, vieles kann zur Wirkung kommen, vieles kann arbeiten, wenn dieser Strom da ist. Die verschiedensten Geräte können zur Anwendung kommen. Wir können mit diesem Strom unheimlich vieles Verschiedenes tun, aber es ist doch alles eigentlich die gleiche Energiequelle. Und so ist auch Gott eine Quelle von Kraft, und in dieser Kraft können viele, viele Dinge zur Wirkung kommen, die allerverschiedensten. Und das ist auch gar nicht beschränkt auf einiges weniges, was da geschrieben steht in 1. Korinther über die Gaben. Da gibt es noch viel, viel mehr, und je nachdem kann Gott also Dinge tun und Wunder wirken. Also das hat man alles, das kann man dann irgendwann in Bücher schreiben, und kann nur staunen, was alles wie gewirkt wurde von den Wunderkräften Gottes. Aber es ist alles, kommt alles aus einer Quelle. Sind wir angeschlossen oder sind wir nicht angeschlossen? Sind wir angeschlossen, dann fließt der Strom, die Energie fließt, und Dinge können geschehen, die man menschlich gesehen überhaupt nicht bewirken kann. Philipper 2, wir sind gleich durch mit unseren 20 Bibelstellen, das ist Nummer 17. Darum hat Gott Jesus auch hoch erhoben, ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen jedes Knie sich beugt, die der himmlischen, der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Also wieder sehr intensiv, jedes Knie sich beugt, jede Zunge bekennt. Also da bleibt kein Knie mehr ungebeugt und keine Zunge mehr ist ausgeschlossen. Jeder anerkennt, dass Jesus der Christus ist, dass er der Gesalbte ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, wie ist es mit deiner Zunge und mit deinem Knie? Wovor beugst du deine Knie? Wem redest du nach dem Mund? Das war ja ein Thema auch in diesem Kurs. 18. Gott, 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Ein wunderbares Wort. Also Gott möchte nicht, dass wir erfüllt sind von Furchtsamkeit. Aber wie viel Furcht ist in unserem Leben? Das können wir Gott fragen. Und wir können ihn bitten, dass er die Furcht aus uns austreibt und an die Stelle der Furcht treten Kraft und Liebe und Besonnenheit. Also wenn wir in diesem Leben handeln könnten, in all den Problemen, die uns sonst Angst machen, die uns irgendwie stressen, wir könnten darauf reagieren, nicht in Furcht, sondern mit Kraft, mit Liebe, mit Besonnenheit. Also ich glaube, wir würden weit kommen, sehr weit kommen. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Also wunderbar. Es ging nicht nur um Worte, sondern in Kraft, im Heiligen Geist, in großer Gewissheit. Ja, also das können wir wirklich brauchen, große Gewissheit. Den Heiligen Geist, Kraft, das geht also hier alles zusammen. Und ich habe gemerkt, wenn die Kraft Gottes zur Wirkung kommt, wenn der Heilige Geist zum Zug kommt, dann kommt auch diese große Gewissheit. Da wird der Glaube angefacht, da wird eine unglaubliche Zuversicht geweckt. Da wachsen Gläubige sowas von über sich hinaus und können mutig handeln, wie man ihnen das überhaupt nie im Leben zugetraut hätte, dass sie das könnten. Weil auf einmal steht in ihnen diese mächtige Gewissheit auf und sie können auf einmal mit einer Bestimmtheit handeln, dass man nur staunen kann. Wer das erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Das ist dann immer wie ein Wunder, wenn Leute, die man überhaupt gar nicht, von denen man nie was mitgekriegt hat, die stehen auf einmal auf wie ein Löwe und die regeln auf einmal alles, was da ist. Und man kann gar nicht glauben, dass die das sind. Und sie können es selber kaum glauben. Aber das ist in Kraft, im Heiligen Geist, in großer Gewissheit. Wenn das hervorkommt, dann geschehen Wunder wie von alleine. Große Dinge geschehen, die Machtverhältnisse ändern sich. Ja, also so soll das sein. Meine letzte Stelle, Offenbarung 1, 5 bis 6. Auch sehr bekannt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was verbinden wir damit, dass wir gemacht sind zu einem Königtum und zu Priestern? Klar, die meisten Christen, ja, die glauben, ja, dem, der uns liebt, okay, Jesus liebt uns, unsere Sünden, von unseren Sünden erlöst hat, ja, das glauben wir. Aber jetzt heißt es, auf dieser Basis sind wir aber jetzt auch zu einem Königtum und zu Priestern gemacht worden, die also jetzt diese Herrlichkeit und diese Macht Gottes demonstrieren können, sie kennen, sie leben, sie demonstrieren, sie verkündigen, sie anwenden. Das ist es, was wir tun sollen. Ja, somit bin ich am Ende des Kurses angekommen, bin mit euch nochmal durch diese Bibelstellen geeilt. Natürlich sind das nur wenige Bibelstellen, wir können noch sehr viel mehr, das Doppelte, Dreifache, Vierfache an Bibelstellen zusammentragen, in denen es um die Kraft geht, um die Macht geht. Und wenn wir das lesen, wenn wir das sehen, dann ist immer wieder die Frage, wie kann es sein, dass wir davon so wenig realisieren, so wenig kennen, so wenig erleben? Und ein Grund ist der, dass wir gewöhnt sind an ein Christentum der Worte, der vielen, vielen Worte ohne Kraft. Und weil das schon jahrhundertelang so geht, ist das so normal, aber es ist eigentlich gar nicht. Es ist gar nicht normal. Und ja, an uns ist es wieder neu, wie die Pioniere aufzubrechen und zu sagen, also Schluss mit dieser kraftlosen Kirche, diesem kraftlosen Christentum. Wir sind Menschen, wir sind geschaffen, um Kraft zu haben, mächtig zu sein, um kreativ zu sein, um das Paradies auf die Erde zu bringen. Also wir fangen damit sozusagen wieder an, oder machen damit weiter. Und es kann sein, dass es unserer Gemeinde nicht gefällt. Es kann sein, dass wenn du diesen Weg der Kraft gehst, dann eckst du an. Die Leute wissen gar nicht, was willst du denn und wofür muss das sein und tu dich doch einpassen, setz dich dahin und sei still, aber du kannst nicht mehr still sein, du kannst nicht mehr sitzen, du musst aufstehen und du folgst Jesus und nicht der Kirche, die dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Konflikte um der Kraft Gottes willen sind unvermeidlich. Neues Testament ist voll davon. Jesus wurde ständig angegriffen, ständig diffamiert von den Schriftgelehrten. Sie haben ihn nicht anerkannt, nicht akzeptiert, vor ihm gewarnt. Sie konnten sich nicht auf ihn einlassen. Viele andere, vor allem die Sünder, die konnten das schon, aber die Schriftgelehrten hatten es am aller schwersten. Deswegen müssen wir uns nicht wundern, wenn auch wir, je nachdem mit den Schriftgelehrten von heute, auch Stress kriegen, wenn uns das Wissen und die Exegese und wenn uns die kirchliche Hierarchie, wenn uns das nicht ausreicht, wenn wir da raus wollen. Ja, da gibt es Konflikte und das ist eben so, ich habe die auch erlebt und ich nehme es aber auch heutzutage nicht mehr persönlich. Ich weiß einfach, das ist so, wenn man über die Grenzen geht, wenn man einen bestimmten Rahmen verlässt, dann gibt es da Konflikte und Streit und Stress, aber Das ist gar nicht persönlich, sondern das ist eben jede Hierarchie, jedes System, das will sich selbst erhalten, so wie es ist. Und da muss man dann auch nicht zu viel dagegen ankämpfen, sondern da kann man auch rausgehen und sagen, ich gehe aus diesem Rahmen raus, ich mache andere Erfahrungen, ich erlebe andere Dinge. Vielleicht werde ich am Ende noch wieder eine gute Rückwirkung haben, kann ein Zeuge sein für die Menschen in diesem System, in dieser kirchlichen Struktur, so dass sie sehen können, ja, es gibt offensichtlich wirklich auch mehr als das, was wir kennen. Und das ist attraktiv und vielleicht macht sich der ein oder andere dann auf, um Jesus tatsächlich nachzufolgen. Ich danke euch für Zuhören und ja, wir werden vielleicht noch bei einem anderen Kurs und einer anderen Gelegenheit wieder weiter uns mit den Dingen des Reiches Gottes beschäftigen. Und ja, ich freue mich und bin fasziniert davon. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald.